Wofür lohnt es sich zu leben? Diese Frage haben sicherlich schon viele gestellt, auch hier in diesem Raum, und sicherlich haben die alle schon irgendwie beantwortet oder vielleicht auch eine mehr oder weniger konkrete Vorstellung, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Wenn wir rausgehen würden, einfach mal die Leute auf der Straße ansprechen würden, wofür lohnt es sich zu leben? Wir würden sicherlich ganz verschiedene Antworten bekommen. Es lohnt sich, für die Familie zu leben, sich für die Kinder zu investieren, aufzuopfern, für die nächste Generation. Andere würden sagen, ich lebe nur für meinen Beruf, der macht mir so viel Freude, der macht mir so viel Spaß. Andere sagen, ich lebe für mein Hobby, ich gebe da so viel Geld aus und ich gehe da richtig auf in meinem Hobby. Das ist das, wofür ich leben will. Wenn ich jetzt mit dem Mikro durch die Reihen gehen würde und fragen würde, wofür lohnt es sich zu leben? Ich weiß, die meisten würden sagen, für Jesus. Alle anderen Antworten, die würden uns einfach ein schlechtes Licht drücken. Jesus ist immer die gute Antwort. Aber wie sieht das ganz konkret aus? Was bedeutet das, für Jesus zu leben? Ist das einfach nur so ein abstrakter Gedanke? Ja, ich lebe für Jesus. Oder kann man das auch wirklich mit Inhalt füllen, dass man sagt, guck mal, da sieht man das ganz deutlich, dass er auch wirklich für Jesus lebt. Das ist der Inhalt, das ist das, wofür er lebt, Jesus Christus. Es gibt ganz konkrete Anhaltspunkte, wenn man sagt, es lohnt sich für Jesus zu leben. Dann wird das sichtbar, dann wird das deutlich. Dann gibt es ganz konkrete Anhaltspunkte, wo man sagen kann, guck mal, siehst du, das deutet ganz genau darauf hin, dass er für Jesus lebt. Dass er sein ganzes Leben auf Jesus ausgerichtet hat. Es ist nicht nur eine abstrakte Idee, so eine Vorstellung irgendwo, sondern es wird ganz konkret. Wir wollen uns heute von dem ersten Pioniermissionar anschauen, wofür er gelebt hat, was er über sein Leben gesagt hat, und wir wollen auch heute daraus lernen. Auf seiner dritten Missionsreise, circa 57 nach Christus, schreibt Paulus höchstwahrscheinlich aus Korinth einen Brief an die Römer. Und wir sind ja in unserer Römerreihe jetzt am Briefschluss angekommen, und Paulus fasst das jetzt einmal kurz zusammen und schreibt in seinem Briefschluss, und er gibt dort in gewisser Weise eine Zwischenbilanz, einen Rückblick auf das, was bis jetzt gelaufen ist. Und dieser Briefschluss, er enthält Informationen über seine aktuelle Situation, wo er gerade ist, was er gerade macht. Er enthält seine weiteren Reisepläne, Bitte und Fürbitte und auch eine Kollektensammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Und ich bin einfach zu dieser Überschrift gekommen, wofür lohnt es sich zu leben, als ich dann eben gelesen habe, diesen Briefschluss von Paulus, und den wollen wir jetzt auch zusammenlesen. Römer Kapitel 15, die Verse 14 bis 33. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid. Entschuldigung, wir müssen eigentlich von Vers 13 anfangen. Ich lese nochmal ab Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt ab Vers 14. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt, euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott, denn ich werde nicht wagen, von euch etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe ich meine Ehre dreingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einem fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, Jesaja 52, 15, denen nichts von ihm verkündet worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Paulus ist in Korinth und er schreibt an die Christen in Rom. Er kannte die Christen in Rom nicht, dort waren schon Gläubige gewesen. Er war bis dahin in Rom nicht gewesen, er kannte die Leute nicht. Und er hat aber gehört, in Rom gibt es Leute, die das Evangelium aufgenommen haben. Und er hat auch schon gehört, dass diese Leute wirklich vortrefflich waren und treu dieses Evangelium bewahrt haben. Und Paulus sagt, ich weiß, ihr habt das Evangelium angenommen, ihr seid schon erfüllt. Und trotzdem will ich euch nochmal schreiben. Warum will Paulus nochmal schreiben? Paulus will an die Gläubigen in Rom nochmal schreiben, um sie zu ermutigen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, brauchen wir Ermutigung. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, hat man Phasen, wo es gut geht, dann hat man auch Phasen, wo es wirklich einem schlecht geht, wo man Ermutigung braucht. Und deswegen ist es auch so gut, wenn wir in der Gemeinde so viele sind, wo man wirklich einander unter die Arme greifen kann, wo man füreinander beten kann, wo man füreinander auch Mut und den Segen Gottes zusprechen kann. Paulus schreibt an die Römer, um trotzdem sie nochmal zu ermutigen. Wie ermutigt Paulus? Wir haben jetzt schon den größten Teil des Römerbriefes betrachtet. Wie ermutigt Paulus? Er schreibt in unterschiedlichen Aspekten, ermutigt Paulus. Zum einen haben wir gesehen, dass Paulus einmal theologisch ermutigt. Paulus zeigt den Römern einmal den ganz groben Zusammenhang, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, dass wir Menschen Gott abgelehnt haben und es eine tiefe Kluft entsteht zwischen Gott und uns und dass Gott aber dennoch einen Weg geschafft hat, dass wir in den Himmel kommen können. Das ist doch eine Ermutigung für uns, liebe Geschwister, oder nicht? Gott hat einen Weg geschaffen, dass wir wieder in den Himmel kommen, ins Paradies kommen. Paulus zeigt auch weiter auf eine christologische Ermutigung. Er zeigt darauf hin, was Jesus Christus ganz besonders im Heilsplan Gottes für eine Bedeutung hat. Und zwar sagt Paulus, Christus ist gestorben für uns, Gott hat Jesus zum Christus gemacht und in ihm hat Gott die Welt mit sich versöhnt, in Jesus Christus. Was Adam gemacht hat, das zählt nicht mehr. Aber was Christus gemacht hat, das zählt für uns. Jesus ist für uns gestorben, wir dürfen das annehmen, wir dürfen mit Jesus auferstehen und Jesus ist der absolute Mittelpunkt. Paulus zeigt auch heilsgeschichtlich wunderbar und das ist auch eine Ermutigung. Paulus zeigt, dass die Geschichte mit uns Menschen nicht einfach so dahin plätschert, so einfach ziellos Ursache und Wirkung, sondern Paulus zeigt auf, Gott hat einen Plan. Und diesen Plan verfolgt Gott ganz genau. Diesen Plan kann keiner in die Quere kommen. Und eines Tages, wie wir schon gehört haben, wird es darauf hinauslaufen, dass der Tag kommt, dass Jesus wiederkommt und dass wir mit Jesus bei ihm sein werden. Und das ist etwas Wunderbares, das ermutigt doch uns Geschwister, oder nicht? Jesus kommt eines Tages wieder und wir dürfen uns darauf freuen. Paulus hat den Römern auch deutlich gemacht, was der Heilige Geist macht, wie er in uns wirkt, dass der Geist Gottes uns vertritt, dass der Geist Gottes für uns einsteht und der Geist Gottes uns deutlich macht, dass wir Kinder Gottes sind, dass der Geist Gottes uns diese Heilsgewissheit gibt und wir sagen dürfen, ich bin jetzt schon Gottes Kind, ich weiß das ganz genau, ich bin sicher, dass ich Kind Gottes bin. Ein letzter Aspekt, Paulus hat auch auf die Gemeinde hingewiesen. Auf dieser Erde hat Jesus nach Pfingsten die Gemeinde ins Leben gerufen und wir dürfen untereinander uns gegenseitig helfen, wir dürfen da sein füreinander, wir dürfen uns ermahnen, korrigieren, helfen und das zeigt Paulus nachher auch ganz konkret, indem er die Spendensammlung von den griechischen Gemeinden nach Jerusalem bringt, wo Paulus auch sagt, guck mal, wir gehören zusammen, wir können uns gegenseitig helfen. Das sind ein paar dieser Aspekte, die Paulus den Römern auch noch im Römerbrief mitgibt. Ich weiß, unser Leben ist manchmal so kompliziert. Manchmal gibt es wirklich Phasen, wo mit ein paar wenigen Sätzen nicht geholfen ist, wo man wirklich Hilfe braucht. Und dennoch denke ich, dass wenn wir in solchen Phasen sind, wo es uns nicht gut geht, doch nochmal auf das Wesentliche zurückkommen. Und zwar auf das Kreuz, auf Jesus Christus, dass wir uns da nochmal auf das Evangelium besinnen und aus diesem Evangelium unsere Kraft beziehen, dass wir nochmal darüber nachdenken, was bedeutet das, dass Jesus gestorben ist? Was bedeutet das, dass Jesus auferstanden ist und meine Schuld vergeben hat? Und das ist eine Ermutigung. Manchmal reden wir Menschen, wollen andere ermutigen und reden vielleicht viele Worte, was auch vielleicht manchmal seinen Platz hat, aber dieses Evangelium, das will uns ermutigen. Dieses Evangelium, das will uns aufbauen. Das zeigt uns die Perspektive, worauf es hinausgeht. Und lasst uns immer wieder darüber nachdenken und daraus unsere Kraft, unsere Quelle fließen lassen. Paulus schreibt den Römern also dennoch, obwohl er weiß, dass sie das Evangelium angenommen haben, und er sagt, damit oder um oder dass ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Wir wissen, dass Paulus in Gottes Plan so ein besonderes Werkzeug gewesen ist. Gott hat sich den Paulus erwählt und als Paulus Jesus in Damaskus begegnet ist und Paulus 3 Tage blind war, geht Paulus nach Damaskus, dort ist der Hananias und Hananias muss für Paulus beten. Und diesem Hananias sagt Gott, das ist mein auserwähltes Werkzeug. Dieser Mann, er wird das Evangelium tragen vor die Heiden und vor Könige und er wird allen das Evangelium deutlich machen. Paulus hat diesen ganz speziellen Auftrag gehabt, er hat diese Herausforderung gehabt. Die Bestimmung für Paulus war klar, ich will den Heiden das Evangelium bringen, denen, die noch nichts gehört haben. Und wir sehen, schon Jesaja hat das gesehen, es werden eines Tages auch die Menschen, die nichts von Gott wissen, die wie dieses kleine Mädchen, das wir in der Kindergeschichte gehört haben, weit weg wohnen, dass auch diese Menschen bis an die Enden der Erden einmal das Evangelium hören. Und das war auch der Siegeszug des Evangeliums gewesen, den wir auch heute näher anschauen wollen. Die Zeit für Paulus war eine herausfordernde Zeit. Auf der einen Seite waren dort die eingebildeten Juden, die ein starkes Bewusstsein hatten von ihrer Erwählung. Wir sind Gottes auserwähltes Volk. Und wer zu Gott kommen will, der muss Jude werden, der muss ein Proselyt werden, der muss zum Judentum konvertieren. Dieses starke Bewusstsein der Juden war da und auf der anderen Seite waren auch die Heiden da, die keine Maßstäbe Gottes hatten, die sehr oft ihre eigenen Maßstäbe hatten. Und jetzt aus Juden und Heiden soll eine Gemeinde entstehen und es gab Spannung. Es war herausfordernd gewesen. Auf der einen Seite durfte Paulus den Juden auch nicht nachgeben in ihrer Gesetzlichkeit. Aber er durfte sie auch nicht verlieren. Und auf der anderen Seite sind dort die Heiden und daraus will Gott eben diese Gemeinde bauen. Die Juden, die waren sehr eifrig gewesen. Wir lesen sogar in Matthäus, dass die Juden bereit waren, Meer und Land zu durchziehen, um möglichst einen zum Judentum zu konvertieren, einen Proselyten zu machen. Das heißt, er musste erstmal zum Judentum kommen, er musste die Traditionen, die Gebote einhalten und dann kannst du zum Gottesvolk gehören. Jesus, er tadelt die Pharisäer in Matthäus 23, Vers 15 und er sagt, ihr durchzieht Land und Meer und wenn ihr dann einen zum Judentum bekehrt habt, so macht ihr ein Kind der Hölle aus ihm. Doppelt so schlimm wie ihr. Der Tadel war nicht, dass sie die Leute zum Judentum gerufen haben, sondern dass sie die Leute dann oft so beladen haben mit irgendwelchen Gesetzen, mit Traditionen, dass diese Leute dann oft wirklich sich in Sicherheit wähnten, meinten wirklich alles getan zu haben, um in den Himmel zu kommen, aber letzten Endes doch nicht das Eigentliche erfasst haben, nicht Gott im Mittelpunkt hatten und nicht die Barmherzigkeit übten. Paulus erregte dadurch natürlich, indem er zu den Heiden gegangen ist, auch den Unmut der Juden. Und wir lesen das, Apostelgeschichte 13, wo Paulus und Barnabas dann irgendwann mal einen Punkt erreicht haben. Hier habe ich die Karte. Wir sehen Korinth, das ist die 3. Missionsreise von Paulus. Korinth, das ist dort dieser blaue Fleck. Von dort aus schreibt Paulus dann den Brief nach Rom. Als Paulus mit Barnabas unterwegs ist, so kommen die zu einem ganz bestimmten Punkt und das ist auch wichtig und interessant zu sehen, die Reaktion von Paulus. Dort heißt es, Apostelgeschichte 13, 46, Paulus und Barnabas sprachen frei und offen Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, also zu den Juden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des Evangeliums, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat der Herr geboten, Jesaja 49,6, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Paulus und Barnabas machten deutlich, jetzt müssen wir zu den Heiden gehen. Nicht um die Juden auszugrenzen, sondern damit das Licht jetzt auch zu den Heiden kommen soll. Weil die Juden an einem ganz bestimmten Punkt gesagt haben, wir wollen nicht, sagt Paulus, jetzt gehen wir aber zu den Heiden. Denn denen muss auch dieses Evangelium gebracht werden. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter, dass die Juden anfingen, gegen Paulus zu hetzen. Und dass das oft seine größten Bedränger waren, die frommen Juden. Und das Licht, Israel sollte ja eigentlich das Licht sein für die Heiden. Gott hatte sich dieses Volk erwählt und hat gesagt, Israel, du sollst Licht sein für die Heiden. Israel hat immer wieder versagt. Und jetzt kommt das Licht von Jesus. Jetzt ist Jesus das Licht und dieses Licht bringt Paulus den Heiden und verkündigt ihnen, dass so das letzten Endes das Licht doch auch von Israel ausgeht, aber eben in Jesus Christus. Paulus zeigt die Verbindung und das war eben auch so die Herausforderung gewesen, dass Juden und Heiden zusammengehören in der Gemeinde. Und wie wir schon gehört haben, ganz kurz, die Juden, die waren eingebildet auf ihre Erwählung, auf ihre Bestimmung. Und die Heiden haben gesagt, die Juden, die sind so engstirnig manchmal und haben so ihre Gesetze. Und jetzt eine Gemeinde daraus zu entstehen, die Gott lobt und ehrt, das war eben nicht einfach. Deswegen zeigt Paulus auch im Römer Kapitel 9 bis 11 den Zusammenhang zwischen Israel und Gemeinde. Dass die zusammengehören. Weil die heidnischen Christen genauso manchmal in der Tendenz waren zu sagen, mit Mose haben wir nichts zu tun, mit dem Judentum haben wir nichts zu tun. Jesus ja, aber alles andere nicht. Und Paulus sagt, das gehört zusammen. Das eine ist die Wurzel, das andere ist der Stamm. Und wir können uns davon nicht lösen. Und deswegen macht Paulus etwas ganz Praktisches. Er sammelt Geld von den griechischen, von den heidnischen Gemeinden ein und bringt diese Spendensammlung nach Jerusalem. Um ganz deutlich zu machen, praktisch deutlich zu machen, wir gehören zusammen. Wir wollen uns gegenseitig aushelfen, wir wollen füreinander da sein. Paulus sagt in Römer 1, Vers 14, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Und das ist eben das Interessante, dass Paulus weiß seit seiner Bekehrung, mir ist so eine große Schuld vergeben und ich kann nicht anders. Ich muss jetzt rausgehen, ich muss dieses Evangelium verkündigen. Es war kein Muss für Paulus, da stand keine Organisation dahinter, die gesagt hat, so jetzt musst du, jetzt verlangen wir von dir. Er wollte von sich aus, er wollte hinausgehen und er wollte dieses Evangelium verkündigen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist in diesem Text. Mir ist es dann, als ich das mehrfach gelesen hatte, aufgefallen, wie oft Paulus dieses Wörtchen ich gebraucht. Wenn man nur so kurz durch den Text geht, ich weiß aber selbst sehr wohl, ich habe es aber dennoch, damit ich ein Diener, darum kann ich mich rühmen, denn ich werde. Sehr oft kommt das Wörtchen ich vor und ich dachte mir, was will Paulus damit sagen? Will er sich jetzt hier in den Vordergrund stellen, um zu zeigen, guck mal, was ich geschafft habe, das ist mein Verdienst, ich habe das Evangelium ausgebreitet. Warum macht Paulus das? Ich denke, er will hier auch wirklich sehr deutlich machen, wofür lohnt es sich zu leben? Und Paulus macht hier deutlich, ich habe für das Evangelium gelebt. Ich habe für Jesus Christus gelebt, damit das Evangelium ausgebreitet wird. Das war mein ganzer Inhalt, das war mein ganzes Denken, das hat mich voll in Beschlag genommen und nur das wollte ich. Paulus macht hier deutlich, er weiß sehr wohl, dass das nicht von ihm abhängig war, sondern dass Gott seine Gnade geschenkt hat und dass Gott ihm geholfen hat. Paulus sagt, ich habe bis nach Illyrien sehen wir dort die Adria, Küste rechts davon, Illyrien bis da nach oben, oberhalb von Mazedonien, ist Paulus mit dem Evangelium gekommen. Es ist doch ein ganz schön großer Umfang, wenn man bedenkt, dass Paulus da überall auch wirklich gewesen ist und das Evangelium ausgebreitet hat. Jetzt sagt Paulus, ich bin überall gewesen und ich habe überall das Evangelium ausgebreitet, sodass ich da nichts mehr zu sagen habe. Wie meint Paulus das? Ist er wirklich durch jedes Dorf gezogen, hat mit jedem einzelnen Menschen gesprochen? Wir wissen, dass die Strategie von Paulus, er ist die großen Metropolen angereist, hat die großen Städte ins Visier genommen und da hat er Menschen zum Glauben geführt. Dort hat er junge Brüder, Timotheus, Titus gefunden. Er hat sie ausgebildet, geschult und Älteste eingesetzt und dann ist er weitergezogen. Und Paulus hat auch wirklich dort das Evangelium verkündigt, wo noch keine Gemeinde war. So wie es hier heißt, damit ich nicht auf einem anderen Grund baue. Dort, wo schon eine Gemeinde ist, dort ist gut. Aber ich gehe dahin, wo noch keine Gemeinde ist, wo das Evangelium noch nicht bekannt ist. Paulus hat geredet, wir wissen, er ging in die Synagoge, er hat argumentiert. Paulus hat auch Zeichen und Wunder getan. Paulus hat auf jegliche Art und Weise versucht, das Evangelium auszubreiten. In Apostelgeschichte 19, dort lesen wir, als Paulus in Ephesus war, das war dann kurz nachdem er in Korinth gewesen ist und diesen Brief geschrieben ist, ist Paulus weitergereist nach Ephesus. Und von dort aus heißt es dann, und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seine Haut getragen hatte, über die Kranken und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. An einigen Stellen heißt es in Apostelgeschichte, so breitete sich das Wort des Herrn, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Das Evangelium zog seine Kreise und wir sehen gerade bei Paulus, das ist ein Siegeszug gewesen des Evangeliums. Es hat sich ausgebreitet. Es ist wirksam, kraftvoll geworden. Es gab ja einige Menschen in der Vergangenheit, die zu einer sehr großen Popularität gekommen sind, die haben gesagt, ich werde irgendwann mal berühmter wie Jesus Christus. Die Menschen sind schon vergessen, von denen weiß man schon kaum mehr, aber das Evangelium geht weiter. Das Evangelium wird bis heute weitergetragen. Und es war erfreut, auch gestern auf der BTG-Tagung auch zu lesen. Dort sind die Berichte dann von, 27 Gemeinden gewesen. Und dort steht dann auch, ob die Gemeinde zugenommen hat oder abgenommen hat an der Mitgliederzahl. Und insgesamt von allen Gemeinden konnte man doch sehen, dass sie zugenommen haben. Dass noch mehr zum Glauben gekommen sind. Dass die insgesamt auch gewachsen sind. Und das darf man auch weltweit sehen, dass das Evangelium zunimmt. Im Westen hat man manchmal das Gefühl, es nimmt ab, die Kirchen werden leerer. Aber weltweit gesehen kann man doch sagen, in vielen muslimischen Gebieten, da nimmt es oft zu. Und dort wird es mehr und das Evangelium geht weiter. Und es ist ermutigend, auch für uns zu sehen, dass das Evangelium Kraft hat. Paulus sagt, ich habe überall das Evangelium ausgerichtet. Ich weiß, Gott hat uns unterschiedlich begabt. Aber vielleicht können wir eines Tages sagen, in der Siedlung, in der Straße, wo ich wohne, habe ich allen das Evangelium gesagt. Dort weiß jeder das Evangelium. Das ist eine Herausforderung für uns. Paulus konnte das sagen, ich habe überall das Evangelium bekannt gemacht. Es gibt Gläubige, es gibt Gemeinden. Lasst uns einen Ansporn nehmen bei Paulus hier, dass wir auch wirklich weitergehen, das Evangelium weitertragen. Dort, wo wir uns gerade befinden, auf Arbeit, in unserer Straße. Und wir sehen, das war ein ganz, ganz konkreter Ausdruck von Paulus. Ich gehöre Jesus. Mein Leben gehört Jesus. Gibt es eine Idee, für die du sterben würdest? Einige haben das vielleicht schon mitbekommen, die Jungen vielleicht mehr. Es gibt die neueste Fastfood-Kette in Espelkamp. Der Subway hat eröffnet. Manche solcher Ketten, die stellen ja so draußen an so ein Maskottchen hin, der dann Werbung macht. McDonald's ist es der Clown. Ich weiß gar nicht, was Subway hat, ob die sowas haben. Würdest du dich hinstellen als Maskottchen und für Subway Werbung machen, weil du so überzeugt davon bist, dass das etwas richtig Gutes ist? Oder vielleicht auch für McDonald's. Würdest du das machen? Ich glaube, keiner von uns würde das machen, weil es einfach zu wenig ist. Dafür lohnt es sich nicht. Aber würden wir für Jesus uns einstehen, würden wir für Jesus das Evangelium weitertragen und es weitersagen, weil wir überzeugt sind? Jesus gibt uns das ewige Leben, Jesus ist für uns da. Es gab Menschen, die sind für Demokratie, für Kommunismus, für viele andere Ideen gestorben. Manche sterben auch für ihre eigenen Ideen. So gab es bei uns mal einen Nachbar, der auch wirklich für seine eigene Idee gestorben ist. Der lebte allein für sich, der war schon um die 80 Jahre, der lebte allein für sich. Er war mit keinem befreundet, es gab keinen Menschen, mit seiner Ex-Frau zerstritten, mit seinen Kindern zerstritten, mit allen Menschen zerstritten. Es gab keinen, wo er hingehen konnte. Und das war auch wirklich so ein Mensch, der konnte alle anzeigen, er konnte alle beschimpfen. Eigentlich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Und letzten Endes, wo er dann merkt, ich werde immer mehr und mehr abhängig von anderen Menschen, aber eigentlich kann ich nicht gut auskommen mit dem, war er dann so konsequent und hat sich dann auch wirklich letzten Endes das Leben genommen. Für seine eigene Idee, für seine eigene Vorstellung. Ist natürlich ein tragisch, für so eine Idee zu sterben. Aber für Jesus Christus, würden wir da losziehen, würden wir da gehen und das Evangelium weitertragen, wie Paulus es gemacht hat. Was kann uns schlimmstenfalls heute hier in Deutschland passieren? Dass wir ausgelacht werden. Mehr eigentlich nicht, oder? Paulus ist losgezogen und er hat das Evangelium weitergetragen. Ich habe mich gefragt, woher hat Paulus diese Kraft genommen? Wo können wir das nochmal ganz deutlich sehen? Und auch den Römern macht er es deutlich, woher Paulus diese Kraft nimmt. Und er sagt, Römer 1, Vers 16 nochmal, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Ich schäme mich überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass ich für irgendeine Fastfood-Kette Werbung mache, wo man sich eigentlich schämt, sondern ich bin absolut überzeugt, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, dass Menschen verändert, dass Herzen verändert und dass Gott dadurch verherrlicht wird. Und das war für Paulus ganz klar und er konnte auch selbstbewusst auftreten. Er hat sich nicht versteckt, sondern er konnte ganz deutlich sagen, ich schäme mich nicht, ich will das Evangelium ausbreiten. Gehen wir weiter zu den Reiseplänen von Paulus. Dort heißt es ab Vers 22, jetzt macht Paulus den Römern deutlich, welche Absichten er hat. Er will weiterreisen. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen, nach Rom. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit den vollen Segen Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft, durch eure Gebete für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und meinen Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Also es ist keine Urlaubserklärung von Paulus, vielleicht von uns manchmal. Da hört man im Sommer, wir fahren nach Spanien. Paulus will auch nach Spanien, aber er will dort das Evangelium verkündigen. Er will dort weitermachen, weil man hat gehört, im Römischen Reich, da gibt es noch andere Länder, die sind noch nicht erreicht vom Evangelium, die gibt es und da will ich auch hin. Und das ist die Absicht Paulus, dorthin zu kommen. Paulus wollte auch nach Rom und er sollte auch nach Rom wirklich kommen, aber unter ganz anderen Umständen, als er sich das eigentlich vorgestellt hatte. Und wir lesen das auch in Apostelgeschichte an zwei Stellen, dass Gott ihm deutlich gemacht hat, du wirst nach Rom kommen. Du wirst dort das Evangelium verkündigen, aber eben in Ketten Und so hat sich das Paulus nicht vorgestellt, denn er wollte von Rom aus weiter nach Spanien reisen. Er wollte dort eigentlich durchziehen. Paulus bittet die Römer, kämpft, helft mir zu kämpfen für die in Judäa. Und hier spricht Paulus wieder die Juden an, die ihm das Leben einmal sehr, sehr schwer gemacht haben. Helft mir zu kämpfen. Warum sollen die ihm kämpfen helfen? Weil Paulus hier schon ahnt, irgendetwas wartet auf mich in Jerusalem. Wenn ich jetzt nach Jerusalem ziehe, es passiert dort irgendetwas. Und wenn wir die dritte Missionsreise weiterverfolgen, also von Korinth aus, wo Paulus dann nach Jerusalem reisen will, dort lesen wir dann immer wieder, dass ihm manchmal an zwei Stellen die Leute gesagt haben, reis bitte nicht nach Jerusalem. Dort warten Fesseln auf dich. Dort wird etwas mit dir passieren. Und Paulus sagt, nein, ich will nach Jerusalem reisen. Mich hat das erinnert an Jesus, als es in einer Stelle in Lukas heißt, von da an wandte Jesus sein Angesicht nach Jerusalem. Und er war sich bewusst, was ihn in Jerusalem erwartet, nämlich das Kreuz. Und ähnlich ist es hier bei Paulus. Er weiß, dort ist irgendetwas. Er wird auch gewarnt, aber Paulus sagt, nein, ich will nach Jerusalem. Er will Pfingsten in Jerusalem sein, er hat sich beeilt. Und so wird er dann in Apostelgeschichte 20, ich weiß, es ist viel Text, aber wir haben die Zeit, ich würde den gerne einmal lesen, weil es wirklich deutlich macht, dass Paulus bereit ist, auch wirklich für das Evangelium zu sterben. Dort heißt es, als sie zu ihm kamen, sagte er ihnen, ihr wisst vom ersten Tag an, als ich nach Asien kam, es kamen die Ältesten zu Paulus von Ephesus und zu ihnen sagt er das jetzt, wie ich die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn gedient habe mit aller Demut und mit vielen Tränen und Anfechtungen, die mir durch die Verfolgung der Juden widerfahren sind. Wie ich nichts zurückgehalten habe, was nützlich ist, dass ich es euch nicht gepredigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Und ich habe den Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt. Und nun seht, im Geist gebunden gehe ich hin nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten bezeugt und sagt, dass Fesseln und Trübsale auf mich warten. Aber ich achte das für nichts. Ich halte mein Leben auch nicht selbst für kostbar, damit ich meinen Lauf mit Freuden vollende und das Amt, das ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium von der Gnade Gottes bezeugen. Und nun seht, ich weiß, dass ihr mein Gesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch an diesem heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nichts zurückgehalten, dass ich euch nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hätte. Alle weinten sehr, heißt es dann dort, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie begleiteten ihn auf das Schiff. Wenn wir da noch weiterlesen, Apostelgeschichte, dort lesen wir, dass sie ihm sagten, Paulus, zieh bitte nicht. Paulus sagt, nein, ich muss nach Jerusalem, ich muss diese Gabe überbringen. Und gerade durch diese Gabe war es Paulus deutlich, den Juden und auch den Heiden zu zeigen, wir gehören zusammen. Wir helfen einander. Die Heiden zu motivieren, guck mal, die jüdischen Geschwister, die leiden. Lasst uns doch Geld sammeln. Die heidnischen Gläubigen waren bereit, das Geld zu sammeln. Aber jetzt war Paulus auch vor der Herausforderung gestellt, was werden die Juden sagen? Werden die das Geld annehmen? Oder werden die jüdischen Gläubigen sagen, nein, von den Heiden nehmen wir kein Geld? Und hier macht es Paulus ganz praktisch deutlich, wir gehören zusammen. Und ich denke, es ist auch bei uns immer wieder deutlich, wenn wir auf Erntedankfest Spenden sammeln, dann sammeln wir die nicht für uns, sondern wir machen uns immer wieder bewusst, wir wollen dieses Geld abgeben, wir wollen dieses Geld rausgeben und wir sind verbunden mit den Gläubigen auf der ganzen Welt, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns bewusst wird, wir sind nicht alleine für uns da. Paulus sagt, wenn sie das Licht bekommen haben, die Heiden, von den Juden, so sollen die Heiden auch durch materielle Hilfe den Juden zeigen, dass sie das akzeptieren und denen auch wirklich helfen, den jüdischen Gläubigen. Dadurch wird auch die Universalität der Gemeinde deutlich. Wir sind nicht nur hier für uns alleine. Wenn ich jetzt einmal bitten müsste, wer kennt irgendein Werk oder einen Gläubigen auf der ganzen Welt, lasst uns das mal zusammentragen. Ich glaube, wir würden viele Hände hochgehen und wir würden merken, wie stark wir vernetzt sind weltweit mit vielen Missionaren, mit vielen Organisationen, mit vielen Hilfswerken, dass wir einfach erstaunt sind. Wir sind nicht für uns alleine da, sondern es gibt viele Gläubige auf dieser Welt. Und das wird auch hier den Gläubigen deutlich. So gab es nach Afrika, haben wir in der Kindergeschichte gehört, die Kinder, vielleicht seid ihr eines Tages, dass ihr sagen wollt, ich will Missionar werden. Ich will den anderen Kindern das Evangelium verkündigen. Dass die anderen Menschen nicht mehr Angst haben müssen wie dieses Mädchen. Und das sind nicht nur die Kinder, die Angst haben vor bösen Geistern. Es sind auch die Erwachsenen, die in Angst leben und denen dieses Evangelium der Befreiung verkündigt werden muss, dass sie frei werden. Wir haben heute gesehen, wofür Paulus sein Leben eingesetzt hat. Paulus sagt, ich gebe mein Leben für dieses Evangelium, es ist mir nicht zu schade, ich werde alles dran setzen und es ist es mir wert und es lohnt sich dafür auch wirklich zu leben. Ich denke, auch für uns kann das ein Ansporn sein, in irgendeiner Art und Weise auch das Evangelium zu verkündigen. Sei es mündlich, sei es vielleicht durch die Tat, wie auch immer. Wir haben ja grob überschrieben Heiligung. Das Überthema heißt ja Heiligung. Was hat jetzt unser Briefschluss heute mit dem Thema Heiligung zu tun? Was hat das Thema, ich verkündige das Evangelium, den anderen Menschen mit dem Thema Heiligung zu tun? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das sehen. Es ist keine Forderung von irgendjemandem, das Evangelium zu verkündigen, sondern es ist eine Reaktion der Dankbarkeit und der Liebe zu Jesus Christus. Ich will dieses Evangelium verkündigen, nicht weil mich jemand drängt, sondern weil ich es erkenne. Und dadurch werde ich gesegnet, wenn ich den anderen das Evangelium verkündige. Viele von euch haben sicherlich dieses Erlebnis schon mal gehabt. Da hat man jemanden das weitergegeben und man merkt plötzlich so eine Freude. Ich habe den Plan Gottes erklärt. Ich habe den Gottes Liebe zeigen dürfen. Und das freut uns und das hilft uns ungemein. Es ermutigt uns immer wieder. Und wir können weiter Schritte gehen im Glaubensleben und wir können wachsen im Glauben. Vers 30 macht Paulus nochmal deutlich, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft, durch eure Gebete für mich zu Gott. Ich denke, da wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit haben, wäre es auch vielleicht mal ganz gut, dass wir uns nochmal ganz bewusst werden, jetzt in diesem Moment, wo wir uns hier versammeln dürfen, sind andere Leute unterwegs, Missionare in ihrem Stamm, wo auch immer, die vielleicht gerade eine schwere Zeit durchmachen und die unser Gebet, unsere Hilfe, unsere Unterstützung brauchen. Dass wir mithelfen, für sie zu kämpfen, für sie zu beten, sei es Luise Reger, sei es Hans-Walter Schütze, sei es Harry Reger. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle genannt habe. Wer ist denn noch? Familie Nachtigall, ganz natürlich. Wir sehen, wir haben schon einige, denen wir wirklich im Gebet helfen können, die wir unterstützen können. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Ich würde vorschlagen, dass wir aufstehen, vielleicht in ganz kurzen Gebeten auch an diese Geschwister nochmal denken. Lasst es uns tun.